Guten Abend bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt sie Theresa Bender-Siebelkampf. Experte im Menschsein, darin üben wir uns, berichtet Cecily Corti aus ihrer Arbeit als Sozialarbeiterin mit wohnungslosen Menschen. In der neu gegründeten Winzeras mittendrin in der Wiener Währinger Straße sollen Studierende und wohnungslose Menschen miteinander unter einem Dach leben und voneinander lernen. Ende Juni 2013 wurde die gebürtige Steirerin mit dem renommierten Bruno Kreisky Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Cecily Corti gibt keine schnellen Antworten, wenn man sich nach ihren Gästen, wie sie obdachlose Menschen in der Winzerast liebevoll nennt, erkundigt. Mit Bedacht erzählt sie über Grenzen, Behinderungen und Barrieren in ihrer Arbeit und die ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Corti plädiert für ein langsames in die Mitte holen derer, die von der Gesellschaft an den Rand gedrängt wurden. Die Witwe des österreichischen Regisseurs Axel Corti erzählt viel von einem Lernen und einem Wachsen in der Gemeinschaft für alle Beteiligten. Das Interview führten wir in einem noch unbeliebt wirkenden Raum in der Winzerast mittendrin. Während des gesamten Gespräches sitzt sie aufrecht auf einem Hocker, ihre Hände stürzt sie auf den Tisch vor ihr ab. Wir sind heute in der Winzerast mittendrin in der Währinger Straße im 9. Bezirk, die erst vor kurzem eröffnet wurde. Was erhoffen Sie sich denn von diesem Projekt?
Die ursprüngliche Idee ist, dass Studierende gemeinsam mit wohnungslosen Menschen, einer Gruppe von Leuten, die in der Regel von der Gesellschaft an den Rand gedrängt werden, dass die gemeinsam unter einem Dach wohnen, arbeiten und lernen, miteinander und aneinander lernen. Dass die ehemals Obdachlosen auch kurzfristig Beschäftigung finden, weil wir ja ein Lokal haben, weil wir Veranstaltungsräume haben, weil wir Werkstätten haben. Die Bewohner, sowohl die Studierenden wie die Obdachlosen, helfen aus, sehr oft ehrenamtlich. Manchmal bekommen sie ein kleines therapeutisches Taschengeld. Das heißt, sie lernen, wie selbstverständlich auch einer Beschäftigung nachzugehen, eine gewisse Kontinuität einzuhalten, Verantwortung zu übernehmen. All das, denken wir, kann hier möglich werden, es auszuprobieren. Wie geht man damit um? Wie geht man mit Konflikten um? Es ist ganz essentiell, meiner Ansicht nach, dass junge Menschen, die das Leben vor sich haben, die sonst auf Spaß aus sind und möglichst schnell in den Beruf einzusteigen, dass sie mit Menschen zusammenkommen, die aus einem ganz anderen Lebenshintergrund kommen und die auf diese Weise eben soziale Kompetenz lernen.
Die Idee dazu ist von Studierenden der Uni Brennbewegung ausgegangen. Als sie den obdachlosen und oder wohnungslosen Menschen davon erzählt haben, wie haben die auf diese Idee reagiert?
Ja, alle fanden super. Das haben wir uns auch nicht anders erwartet. Skeptisch vielleicht auch. Die meisten Menschen waren und sind immer noch sehr skeptisch, ob das funktionieren kann. Ich sage immer, funktionieren tun Maschinen. Wir haben es hier mit Menschen zu tun und daher ist es offen. Aber so wie wir in den vergangenen Jahren schon einen unglaublichen persönlichen Einsatz gebracht haben, jeder einzelne unserer Mitarbeiter, das ist sozusagen die Basis, auf die ich vertraue auch. Und auch wenn jetzt noch einiges nicht wirklich sehr klar strukturiert ist, wir sind uns dessen bewusst.
Dieser Ort nennt sich Winzerast mittendrin, wie Sie schon angesprochen haben, nicht mehr ausgegrenzt zu sein. Empfinden Sie die Bezeichnung Menschen am Rande der Gesellschaft eigentlich als Beleidigung?
Ich glaube, es ist eine Tatsache. Ich würde ja nie einen wohnungslosen Menschen ansprechen oder ihn sozusagen das als seine Haupteigenschaft ansehen. Das Erste ist, was für mich wichtig ist, ist, ihn als Menschen zu sehen. Aber die Tatsache, dass die Gesellschaft alles an den Rand drängt, was nicht in die Vorstellung passt, in das Bild passt, ja, mit Tabus auch belegt. Und dadurch entstehen ja auch diese Aggressionen und das ganze populistische Gerede von unseren politischen Parteien, die das schüren.
Sie sehen den Ausgrenzungsmechanismen von obdachlosen Menschen parallel mit denen, die ebenso aufgrund von bestimmten Merkmalen ausgegrenzt werden, zum Beispiel auch Flüchtlinge.
Ich erlebe die einen wie die anderen bei uns in der Notschlafstelle und inzwischen auch sogar hier im neuen Projekt mittendrin. Wir haben in den WGs Menschen aus Afrika, Menschen, die noch im Asylverfahren sind oder bereits Asyl haben. Ich denke, im Moment sind es wahrscheinlich die sogenannten Ausländer, also Migranten oder Menschen ausländischer Herkunft, weil die halt auch eine Bedrohung darstellen. Noch mehr inzwischen wahrscheinlich als Obdachlose, weil für wohnungslose Menschen in Österreich wird ja sehr, sehr viel getan. Mir geht es in erster Linie um den ganz grundsätzlichen Ansatz, wie gehen wir Menschen miteinander um? Und das trifft auf die Billerkassiererin genauso wie auf den Menschen in der Straßenbahn oder den Flüchtling, der mit entsetzlichen, also wirklich fürchterlichen, verachtenden Wörtern und Aggressionen konfrontiert wird von unserer Bevölkerung zum Teil. Genauso wie Wohnungslose, die sind eh selber schuld oder ein alkoholkranker Mensch und Obdachlose oder Menschen ausländischer Herkunft. Sobald einer nicht so reagiert, wie ich das gerne möchte und wie ich das erwarte, habe ich ja schon einen Grund, ihn abzulehnen oder ihn irgendwas zu nennen, ihm einen Stempel zu geben.
Wie könnten Ihrer Meinung nach solche Grenzen überwunden werden? Was braucht es dazu?
Es braucht einzelne engagierte Menschen, aber grundsätzlich haben Politiker eine Vorbildfunktion und die erfüllen sie, was das betrifft, einfach nicht. Sondern ich erlebe, dass immer wieder Angst die treibende Kraft ist. Die Angst, dass man bei der nächsten Wahl nicht die Mehrheit bekommt, weil die allgemeine Meinung ist, wir wollen nicht gestört werden, wir wollen nichts hergeben von dem, was wir haben, von den Privilegien und von den auch großartigen sozialen Systemen, das wir haben. So können wir nicht weiterleben. Das, was wir uns gegenseitig antun, das, was in der Welt an Schmerz und Leid und Zerstörung existiert. Ich bin erstaunt, dass es doch diese Erweiterung auch schon erfahren hat. Also einfach durch die vielen Ehrenamtlichen und all die Freunde und Verwandten von denen und die Spender. Diesen Zuspruch habe ich mir nie erwartet. Jeder hat gesagt, vergiss es. So wirst du ausgerechnet, kannst mit psoffene Sandler umgehen und du wirst nie ein Geld und ein Groschen dafür kriegen und du wirst nie einen Menschen finden, der da mitarbeiten will. Und das ist schon sehr viel wert, sowas zu erleben, dass es nicht so ist. Aber natürlich gebe ich mich keiner Illusion hin, dass damit die Welt gerettet wird. Aber die Illusion, ja, wäre ein bisschen naiv nach einem Leben, das schon hinter mir liegt.
Jetzt sind leider nicht alle Menschen so tiefsinnig wie Sie. Was kann denn ein einzelner Mensch im Kleinen tun? Sehen Sie das in Form von materiellen Spenden?
Das ist eine Möglichkeit. Wenn diese materielle Spende etwas bewirkt, ich weiß nicht, wo ich diesen Satz gelesen habe, es kann nur eine Veränderung bringen, wenn diese Spende mir wehtut. Ich würde nicht so weit gehen. Für mich ist eher wichtig, dass es mit einer bestimmten Einstellung gemacht wird. Dass ich, indem ich die 2 Euro oder die 50 Cent oder die 100 Euro gebe, je nachdem, was so im Rahmen meiner Möglichkeiten ist, dass ich das begleite mit einer inneren Einstellung. Dass es zu etwas führen möge, dass es den Menschen auch wirklich eine Unterstützung ist und nicht gleich überlege, ach, das gibt er eh nur für den nächsten Alkohol aus oder er wird Zigaretten oder er hat einen Schlepper, dem er das geben muss oder ist irgendeiner Bande gefügig. Ich glaube, dass diese Vorstellung und diese Ängste, die uns da immer begleiten, dass wir auch daran arbeiten müssen, die abzubauen und einfach etwas herzugeben, weil was ich hergebe, kann mir nicht mehr genommen werden. Ganz egal, was der andere dann daraus macht. Ich habe es gegeben und ich habe es gern gegeben.
Ich würde mit Ihnen gerne noch über den wohnungslosen Mensch an sich sprechen. Sie haben dadurch auch viele Lebensgeschichten kennengelernt. Können Sie uns Auskunft darüber geben, welche die immer wiederkehrenden Sorgen eines obdachlosen Menschen sind?
die Aussichtslosigkeit, die Ohnmacht, etwas an seiner Situation wirklich verändern zu können. Also das würde ich auch nicht generalisieren, aber sicher das Gros der Menschen, die zu uns kommen, die Hoffnungslosigkeit, dass sie immer wieder an Grenzen stoßen und mit Menschen zu tun haben, die ihnen nicht weiterhelfen. Das trifft jetzt vor allem unsere Gäste in der Notschlafstelle, die aus dem osteuropäischen, südosteuropäischen Raum kommen, die wirklich in ziemlich aussichtslosen Lebenslagen sich befinden, die in ihrer Heimat keine Arbeit finden, die kranke Verwandte zu Hause haben, die sie irgendwie unterstützen wollen, die hier auf so viel Ablehnung und Verachtung stoßen. Ich glaube, dass das, also ich habe da große Bewunderung für die Menschen auch, dass sie überhaupt so viel schaffen und nicht aufgeben und eben nicht dem Alkohol verfallen, weil oft ist ja der Alkohol dann einfach nur, es auszuhalten, den Tag zu überstehen, die Schmerzen, auch die körperlichen Schmerzen, die die Menschen haben, die sich ja in unglaublichen klimatischen Bedingungen aufhalten müssen teilweise. Ja, ich habe mir das vor allem am Anfang oft gedacht, wenn die in der Früh um 8 bei uns aus dem Haus müssen und nicht wissen, wohin im Grunde. Es ist wie Blätter, die vom Wind in irgendeine Richtung geblasen werden. Es ist, soll ich links gehen, soll ich rechts gehen? Es ist ja im Grunde egal. Ich schaue ihnen manchmal nach, wenn sie die Winzirast verlassen. Oder wenn sie dann rumhängen im Umkreis von unserem Haus. Und du siehst ihnen an, sie wissen nicht, wie sollen sie den Tag verbringen. Natürlich irgendwo kehren sie dann ein, weil sie wissen, da kriegen sie ein Mittagessen oder dort können sie vielleicht irgendwo einen Kontakt knüpfen, um eine Arbeit zu finden. Das, worauf wir uns beschränken, ist ihnen so zu begegnen, dass sie sich wahrgenommen fühlen, dass sie den Respekt fühlen, diese Selbstverständlichkeit der Achtung vor dem Schicksal, kein Urteil zu haben. Ich glaube, dass das schon sehr viel ist, weil wenn du als Mensch immer nur konfrontiert bist mit anderen Menschen, wo du spürst, dass, was sie von dir halten und dass sie dir nichts zutrauen, und das zerstört ja das ganze Potenzial, was vielleicht noch da ist, oder das Vertrauen, dass man doch noch eine Chance im Leben hat. In diesem Projekt ist die wunderbare Gegebenheit, dass wir so zentral liegen und dass Menschen automatisch hier vorbeikommen, die sonst vielleicht mit Obdachlosen überhaupt nichts zu tun haben. Es ist einfach der Impuls, den der Einzelne aufnehmen kann. Aha, das geht, ach so. Die haben keine Angst vor den Obdachlosen. Die Leute sind ja völlig sprachlos. Erstens mal, dass wir, unser eins, die wir andere Schicksale hatten, aber jedenfalls nicht in der Straße waren, uns das zutrauen, weil dafür muss man ja Experte sein. Und ich habe damit begonnen, habe gesagt, Experte im Menschsein, darin üben wir uns.
Sie haben früher von Sprache gesprochen und vielleicht auch dem Versuch, eine Sprache zu geben. Wer jetzt von uns nicht wegsehen möchte, wenn er obdachlose Menschen auf der Straße sieht, sieht jetzt oft in verzweifelte Gesichter. Wie nimmt sich denn ein obdachloser oder wohnungsloser Mensch selbst wahr?
Habe ich ihn nie gefragt. Und ganz unterschiedlich, da würde ich überhaupt nicht eine Generalisierung vornehmen können. Unter den Menschen, die wir ein bisschen besser kennen, die länger bei uns in der Notschlafstelle bleiben oder die dann auch in den Wohnungen in der Wilhelmstraße auch jahrelang wohnen können, leben. Wir schauen nicht auf Erfolg. Wir sind ja auch, das ist etwas, was unsere Arbeit bestimmt, dass wir uns nicht ein Ziel setzen, wie weit der Gast oder der Mensch, der bei uns für eine kurze oder auch für eine längere Zeit ein Dach über den Kopf oder eine Wohnung findet, dass der in einer bestimmten Zeitspanne etwas erreichen muss. Und da lernen wir sehr viel, weil auch ich merke, wie wir die Erwartungshaltung, die ist so tief in uns drinnen. Sie hat ja auch Positives, aber wichtig ist, dass man sich's bewusst macht und dass man nicht einen Menschen damit prägt. Also, dass man auch weiß, wie schwierig das für den anderen ist, wenn er nur einer Erwartung entsprechen muss. Und wichtig ist, dass er, ja, das erleben wir schon auch, eigentlich überhaupt überlebt in einer bestimmten Lebensqualität.
Passiert es manchmal auch, dass ein wohnungsloser Mensch wieder zurückfällt?
Natürlich, das gibt es immer. Es ist ja auch so unterschiedlich, das jeweilige Schicksal. Und wenn ein Mensch aus der Kindheit schwere Schädigungen mitbringt, schon aus der frühesten Kindheit und sehr früh mit Drogen oder mit Alkohol sich am Leben fast erhalten hat, muss man sagen, weil manchmal denke ich, dass man es psychisch gar nicht aushalten kann, was uns zugemutet wird. Und
was muss ich wissen, was muss ich verstehen, wenn ich es möchte, als nicht obdachloser Mensch im Leben eines obdachlosen Menschen?
Ich glaube nicht, dass es da eine Regel gibt, dass man einem obdachlosen Menschen anders begegnet als jeglichen Menschen, der, mit dem man nicht sofort vertraut ist, der einem erstmal fremd ist. Ich glaube, die Neugier ist ganz wichtig und eine Anteilnahme, ein Interesse am Menschen an und für sich und eine Offenheit, sich bewusst sein, dass ich nicht mit Kategorisierungen und mit Urteilen den Menschen schon es ihm schwierig mache und auch mir selber schwer mache, die Möglichkeiten zuzulassen, die in ihm stecken. Und auch wenn das nur ein ganz kurzer Moment der Begegnung ist, aber ich glaube, da haben wir unglaublich viel zu lernen und es ist sehr spannend und es macht auch viel Freude. Das ist sicherlich mit ein Teil der Freude, die mich begleitet, seitdem ich da dran bin.
Ich würde von Ihren weiten Gedanken gerne mich jetzt auf einen Punkt konzentrieren. Angenommen, ich oder ein anderer Mensch geht an einem obdachlosen Menschen vorbei und möchte nicht wegsehen. Wegsehen heißt in dem Augenblick, beginne ich mit ihm zu sprechen oder glaube ich, ihm an Hilfe bieten zu können oder zu wollen. Womit kann ich diesem Menschen in dem Augenblick helfen? Ist es wirklich nur die materielle Hilfe? Die 5 Euro, die ich aus meiner Tasche hole?
Nein, ich glaube, dass er sich freut, wenn er 5 Euro bekommt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ich ihm in dem Moment, wenn ich ihm diese 5 Euro in die Hand gebe, ihn anschaue. Und die Art und Weise, wie ich ihn anschaue, wenn das auch nur ein Augenblick ist, wo ich verweile, aus meiner Körperhaltung, spricht schon die Einstellung, die ich in mir habe. Ob ich ihn als Mitmenschen sehe oder ob ich mein schlechtes Gewissen beruhigen will, ob ich mir damit sage, ja, jetzt habe ich meinen Obolus für den heutigen Tag getan. Ihn einfach von der inneren Einstellung her einbeziehen, gehört dazu und auch wahrnehmen. Ich erlebe auch manchmal, dass ich lieber schnell vorbeigehe. Erstens, weil ich keine Zeit habe oder weil, auch wenn man immer wieder den gleichen Menschen sieht, ja, ich erlebe das an meiner Straßenecke. Seit sicher 2, 3 Jahren steht da der gleiche Mann, der seine Zeitschrift verkaufen will, immer mit dem gleichen Satz. Und ich muss mich manchmal zwingen, ihn innerhalb von 5 Minuten 2-mal zu begrüßen, weil er, ob ich reingehe oder rausgehe aus dem Geschäft, er sagt immer sein gleiches Gesetzel. Und ich erlebe dann auch manchmal, ich habe mich schon gefragt, würde ich mich freuen, wenn jetzt ein anderer dasteht? Ärgert es mich, dass es immer der gleiche ist? Warum ärgert mich das? Aber ich glaube, dass das, was in Bewegung setzt.
Mir ist nicht jedes Gesicht zugedreht worden. Viele haben sich auch weggedreht und mir so das Gefühl gegeben, es wäre ihnen peinlich. Ich habe da auch ganz oft ein Schamgefühl von Seiten der wohnungslosen Menschen erfahren.
Sie persönlich haben erfahren, dass die ein Schamgefühl hatten?
Ich bekomme es oft mit, dass sich, wenn ich hinsehe, mir der Kopf weggedreht wird, weil sie sich vielleicht ihrer eigenen Situation schämen.
Ich überlege gerade, habe ich auf der Straße nicht erlebt. Ich denke, dass da eine gewisse Abhärtung stattgefunden hat bei den meisten. Ich glaube, dass es einer großen Überwindung bedarf, um sich sozusagen das erste Mal und das zweite Mal wirklich als Bettler auf die Straße zu stellen. Wir erleben das bei unseren Gästen in der Notschlafstelle, dass das sehr unterschiedlich ist. Es gibt welche, die das einfach nicht machen. Die sagen, nein, lieber sterbe ich, bevor ich auf der Straße bettle. Und andere, die alle möglichen Tricks erfinden und da sehr erfinderisch sind, was ihnen alles einfällt, wie sie doch noch Menschen bewegen können. Es fängt an von Tieren, mit denen sie oft in Begleitung sind, der Hund, der dazu beiträgt, oder der Gesichtsausdruck, den sie machen, oder die Worte, die sie dazu sprechen. Ich denke mir, das wäre eine gute Erfahrung, dass mal jeder das erlebt. Wie ist das, wenn ich mich hinstelle und jemanden anderen wirklich um Hilfe, um Unterstützung bitte?
Hat es Tage gegeben, an denen Sie selbst an Ihre Grenzen geraten sind?
Ich habe schwierige Situationen erlebt, aber es war nie der Moment gekommen, wo ich aufgeben wollte oder wo ich gesagt habe, das packe ich jetzt nicht. Ich glaube, dass wir jetzt auch in einer nicht einfachen Situation sind mit dem neuen Projekt, wo so vieles ungewohnt auf uns zukommt und wo das ganze Projekt eine wirklich große Komplexität hat. Und wir mit den Ehrenamtlichen sehen müssen, ob wir das alles so wie bisher auch durch persönlichen Kontakt und alles hat basiert auf Kommunikation und Kooperation. Und wenn man an die Grenze kommt, das ist ja ganz entscheidend, diese Grenze wahrzunehmen und zu schauen, kann ich da noch drüber, kann ich zumindest über die Grenze schauen, dann vergeht oft die Angst vor dem, was dahinter ist. Ich finde das auch spannend und Grenzen oder ja, so Grenzen im eigenen Vermögen sind ja ganz wichtige Herausforderungen.
Sie haben sich vor Jahren in Zen-Meditation ausbilden lassen. Finden Sie dort immer noch auch Ihre Kraft?
Ja, ich habe mich nicht ausbilden lassen. Ich bin nicht sicher, ob man sich ausbilden lässt in Zen-Meditation. Aber ich habe die Zen-Tradition kennengelernt und finde die Praxis der Zen-Meditation einen ganz wesentlichen Veränderung, also hat sie gebracht in meinem Leben und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ich praktiziere das auch weiter, das ist für mich ganz undenkbar. Das ist sozusagen die Basis für ja, Orientierung.
Ein Satz, den man von Ihnen immer wieder hört, ist, der Mensch wächst am Leid, nicht am Glück. Auf der Webseite der Winzirast mittendrin begegnet mir aber eine Vielzahl von positiven Werten, wie zum Beispiel stabile Gemeinschaft, Geborgenheit, Gefühl von Zugehörigkeit, als ob in der Winzirast auch etwas nachwachsen könne.
Ja, das hoffe ich schon. Das denke ich und das erleben wir eigentlich auch. Das ist mit der wesentlichste Teil der Kraft, die uns zufließt. Ich glaube, da spreche ich auch für alle Mitarbeiter, dass jede, die bei uns länger dabei ist, sagt, dass sie so viel lernt und dass es so viel Freude macht, auch die Begegnung mit den Menschen und dass sie so viele Ansichten revidiert haben und dass es unglaubliche Lernprozesse in Gang setzt. Was will man mehr? Das ist ein Reichtum, der einem dabei zukommt. Aber das ist jetzt nicht sentimental. Natürlich stehen wir oft auch an oder betreffen uns bestimmte Situationen sehr nachhaltig.
Und bei den obdachlosen Menschen?
Ich finde es schon großartig und finde das genug und bin dankbar dafür, wenn die sich in ihrem Leben an die Tage, die sie in der Notschaftsstelle verbracht haben, erinnern können und sich sagen, da haben wir etwas erlebt, was ungewohnt war, da war Begegnung möglich, da war eine andere Qualität spürbar. Ich weiß nicht, ob sie es so ausdrücken würden, aber einfach vom Gefühl her. Dass sie so etwas spüren. Und die Menschen, die in den Wohnungen leben und da Jahre verbringen, ja, da bekommen wir die Rückmeldungen ja ganz unmittelbar, was es für sie bedeutet, dass sie, seitdem sie da sind, seitdem sie die Wohnung haben, seitdem sie mit uns gemeinsam das Leben.
Was bedeutet es Ihnen denn?
Was bedeutet es den Menschen? Das ist sehr schwer, das will ich jetzt nicht für die ausdrücken, aber die Worte, die sie sagen, ist, dass sie zu Hause sind, dass sie endlich zu Hause sind, dass sie eine Heimat gefunden haben, dass sie eine Art von Solidarität empfinden und die ihnen auch spürbar entgegengebracht wird in schwierigen Situationen. Aber das ist kein Wunder. Ich sage Ihnen, was sich bei uns alles abspielt in dem Haus zwischen Geburt und Tod. Wir haben sowohl Geburt als auch natürlich Tod erlebt und alles, was dazwischen Platz hat. Und das so in einer Gemeinschaft zu erleben, überhaupt was Gemeinschaft bedeutet, das ist wunderbar, wenn man das einmal erleben kann. Schon gar für Menschen, die das nie erlebt haben. Und viele von denen haben da das größte Defizit, das Gefühl von Zugehörigkeit, das sie nie erlebt haben. Und wenn ihnen das ermöglicht wird und sie das spüren, bin ich sehr glücklich.
Sie hatten eine Sendung von Teresa Bender-Sebelkampf, Technik Alexander Schienold. Am Mikrofon verabschiedet sich Teresa Bender-Sebelkampf. Auf Wiederhören.